Grüß Gott, ich sitze hier im Büro von Frau Renate Schwericke. Und zwar ist sie Diplom-Ingenieurin für Landespflege und Umweltwissenschaftlerin. Und wir sind natürlich hier zusammengekommen in Sachen Wasser. Und ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich.
Ja, Ihnen auch ein herzliches Grüß Gott.
Wir haben ja ein aktuelles Thema, Hochwasser hoch 3. Und vielleicht fangen wir mal an mit der aktuellen Pressemeldung. Breitwasser statt Hochwasser hat der Bund Naturschutz die Hochwasserkatastrophe in Bayern kommentiert. Wie lautet denn die Kernforderung des Bund Naturschutz in Sachen Hochwasserschutz?
Im Prinzip ist dieser Kommentar schon die Kernforderung. Also diese Forderung hat der Bund Naturschutz nämlich schon vor Jahren aufgestellt. Und die will eben sagen, unsere Flüsse sind heutzutage eingesperrt in ein enges Bett, sind eingedeicht und dadurch wird der Abfluss beschleunigt. Und bei Starkregenfällen sind es dann immer die Unterlieger, die leiden müssen. Und was wir verlangen, ist, dass die Flüsse wieder in die Breite gehen können.
Wenn Flüsse mehr Platz bekommen sollen, was bedeutet das dann? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ursprünglich hatten zu jedem Fluss gehört eine Flussaue. Und unsere Flüsse hatten auch Flussauen. Und das sind eben ihre Überflutungsbereiche, wo es Auwälder auch gibt. Und diese Auen, die gibt es kaum noch. Also nur noch 20% unserer Flüsse haben überhaupt Auen.
In ganz Deutschland oder in Bayern?
In ganz Deutschland. Weil wir ganz viel gebaut haben. Wir haben Land entwässert für die Landwirtschaft. Und insofern haben die Flüsse keine natürlichen Überschwemmungsgebiete mehr, wo sie keinen Schaden anrichten.
Ach,
ja,
so.
Sondern wir haben ganz viel materielle Werte da mit Baugebieten reingesetzt. Und die natürlichen Auen sind verschwunden. Die Aue selber würde davon nämlich sehr profitieren. Die brauchen diese Überschwemmungen in unregelmäßigen Abständen für die Tiere und Pflanzen, die dort leben.
Wurde da drüber früher nie nachgedacht?
Das Problem ist, dass Überschwemmungen eben sich nicht jährlich wiederholen, sondern mitunter auch 50 Jahre oder 100 Jahre nichts passiert. Und da ist in der Zwischenzeit dann viel passiert. Man hat in der Zwischenzeit ein Baugebiet ausgewiesen, Gewerbegebiete gebaut oder eben auch Felder angelegt oder Straßen, Brücken, was auch immer gebaut, ohne das zu berücksichtigen, weil das war vielleicht schon das letzte Mal 10 Jahre her. Dann baut man eben in der Zwischenzeit und bis dann das nächste Hochwasser kommt, dann erinnert man sich wieder, aber dann ist der Schaden auch groß.
Mhm. Ja, wie lassen sich denn zukünftig Hochwasserkatastrophen mit den vom BN vorgeschlagenen Maßnahmen verhindern?
Also was wir fordern, ist ein Gesamtkonzept, dass man sich wirklich alle verfügbaren Flächen anschaut, weil wir können natürlich nicht hergehen und jetzt Gewerbegebiete zurückbauen und da eine schöne Aue wiederherstellen.
Und wer müsste sich daran beteiligen?
Also es fängt auf oberster Ebene an, zum Beispiel über das Landesentwicklungsprogramm des Staatsministeriums. Mhm. Aber auch die Kommunen und die Gemeinden müssten ihren Anteil leisten, weil dort viel zu sehr immer noch der Gedanke vorherrscht, wir wollen Bauland ausweisen. Mhm. Und da ist man in Sachen Hochwasserschutz und gerade auch Überschwemmungsgebiete viel zu wenig restriktiv.
Mhm.
Man müsste da wirklich den Hochwasserschutz immer im Blick haben bei allen Planungen und auch die Flächenversiegelung generell minimieren.
Was ist ein wünschenswertes Ziel?
Dass weniger als 30 Hektar Fläche pro Tag versiegelt werden durch Gewerbe, Wohnbauten oder auch Verkehrsinfrastrukturen.
Wenn jetzt sozusagen die Obersten da zusammenkämen, was wäre noch? Wer entscheidet noch?
Ja, letztendlich müsste es wirklich vom Ministerium ausgehen, vom Umweltministerium. Da müssten Forderungen, eventuell auch Vorgaben, gesetzliche aufgestellt werden. Natürlich muss auch unsere Regierung, also die machthabenden Parteien, müssen natürlich mitziehen.
Ja.
Dann auch die Gemeinden und Kommunen.
Und wie hoch ist das Interesse daran?
Naja, das Interesse ist leider nicht so
groß. Von der Politik meine ich jetzt, ne?
Von der Politik auch nicht, weil auch der Politik geht es natürlich immer um das Wirtschaftswachstum und das ist immer noch materielles Wachstum und da muss immer noch mehr Gewerbe ausgewiesen werden, damit wir noch mehr kaufen und verkaufen können. Und ja, und von den Kommunen, da ist das gleiche Problem. Die möchten natürlich Bauland ausweisen, weil auch die Kommunen wollen wachsen.
Aber das hat der Bund Naturschutz also auch schon so deklariert.
Ja, genau. Und man könnte da auch noch viele andere Dinge tun. Also diese Reduzierung der Flächenversiegelung ist nur ein Teil, weil stichwortartig wäre da auch die Landbewirtschaftung zu nennen. Also die in der Landwirtschaft werden immer größere Maschinen verwendet, die verdichten den Boden immer mehr, sodass, wenn man jetzt schaut und man sieht, die großen Ententeiche auf den Maisäckern stehen, die verschwinden auch gar nicht. Das heißt, da ist der Boden schon so verdichtet durch dieses immer wieder Befahren und Bewirtschaften, dass auch dieser Boden im Prinzip quasi versiegelt ist. Also eine veränderte Landbewirtschaftung gehört dazu, auch die Kulturen, die wir anbauen. Also Mais zum Beispiel ist auch ein großes Problem, weil der auch einfach, da wird viel, der hält den Boden nicht fest. Da gibt es viel Erosion, die Bodenteilchen werden abgetragen und führen zur Verschlammung. Es werden keine Gewässerrandstreifen gesetzlich eingeführt. Also ein Streifen entlang des Ufers, der nicht genutzt wird, wo möglichst auch Sträucher stehen, damit eben solche Bodenteilchen, wenn wir Starkregenfälle haben, dass die dort aufgefangen werden und nicht bis ins Wasser geschwemmt werden. Und natürlich auch Dünger und Pestizide und sowas, die würden alle dort festgehalten werden. Und bei einem Hochwasser spielt das schon auch eine Rolle, was für eine Schlammfracht damit geführt wird.
Oh ja, vor allen Dingen, wenn immer Häuser überhaupt in der Nähe sind, was da alles zutage kommt. Ja? Nicht nur der ganze Dreck aus dem Keller, da kann ja auch irgendwas Altes plötzlich platzen oder ein Heizungskessel oder irgend sowas.
Also es ist eine ökologische Katastrophe auch. Ja. Es ist natürlich eine menschliche in erster Linie für die Betroffenen.
Das auch,
ja. Und es ist aber in dem Falle, da eben diese ganzen Dinge da drin sind, anders als ein normales Hochwasser in der Aue wäre, ist dieses Hochwasser, wenn das verunreinigt ist mit Öl, Heizöl oder sonst was, ist das auch eine ökologische Katastrophe, weil das verteilt sich ja überall im Gelände.
Vielleicht kann man noch mal ganz kurz drauf zurückkommen mit diesen verschiedenen Formen, was so Einflüsse hat im negativen Sinne, dass der Fluss sich beschleunigt.
Ja, wir haben in Deutschland halt, ich sag mal, seit den 20er Jahren oder noch früher angefangen, unsere Flüsse zu regulieren. Früher hatten unsere Flüsse einen ganz anderen Lauf. Und regulieren heißt, man hat sie begradigt für die Schifffahrt zum Beispiel. Man hat sie eingedämmt, um eben Land zu gewinnen für die Landwirtschaft oder Bauten halt. Man hat sie dann eben auch in diesen begradigten Zustand auch noch eingedeicht.
Ja.
Und das führt halt dazu, dass der Fluss immer schneller wird. Der hat eine gerade Strecke, das heißt, der hat so eine Art Autobahn in die nächste Ortschaft. Und wenn ein Hochwasser kommt, dann wird es unheimlich beschleunigt. Und dadurch, dass die Flächen links und rechts des Flusses bebaut worden sind oder trockengelegt worden sind, verteilt er sein Wasser auch nicht mehr in die Landschaft, sondern er führt sein gesamtes Wasser auf dem schnellsten Weg geradeaus. Und wenn da eine Ortschaft liegt, dann passiert es eben schnell, dass er dort in die Breite geht und da eben den Schaden anrichtet.
Und das ist eine totale Kraft, die da wirkt.
Ja. Und diese Begradigung war auch nicht nur Schifffahrt, sondern natürlich auch für die Energiegewinnung hat man das gemacht.
Der Bund Naturschutz und die Anliegergemeinden kritisieren seit Jahren, dass die bayerische Staatsregierung den Hochwasserschutz an den Ausbau der Donau gekoppelt hat und sich weigerte, Schutzmaßnahmen vorzuziehen. Erst im Februar 2013 hat das bayerische Kabinett diese Koppelung aufgehoben. Wie hätte ein verbesserter Schutz entlang der Donau aus Sicht des Bund Naturschutz ausgesehen?
Also es wäre sicher besser gewesen, das von vornherein getrennt zu betrachten, zumal diese Begradigungen und Staustufenplanungen werden immer überbewertet, was den Hochwasserschutz angeht. Und ganz generell entlang der Donau muss man sagen, es wäre wichtig, wo immer möglich, die Deiche zurückzuverlegen und dadurch einfach mehr Überflutungsfläche zu gewinnen. Und dafür müssen natürlich auch Gelder zur Verfügung gestellt werden, weil solche Flächen müssen in der Regel angekauft werden oder aber die Landwirte, die bewirtschaften, müssen entsprechend entschädigt werden im Falle eines Hochwassers.
Hochwasser ist ja nicht nur eine Bedrohung für den Menschen, sondern auch elementarer Bestandteil des Lebensraums Fluss. Dabei hat der Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser entscheidende positive Auswirkungen auf die Qualität der flussnahen Lebensräume, also auch auf die Qualität unseres Trinkwassers. Können Sie uns diese positiven Aspekte eines Hochwassers genau erläutern?
Ja, also für die Ökologie einer Flussaue, also sprich der flussbegleitenden Flächen, sind diese wiederkehrenden Überschwemmungen absolut wichtig. Und dadurch wird ein Mosaik von vielen verschiedenen Lebensräumen geschaffen. Und je mehr Lebensräume wir haben, desto mehr verschiedene Organismen haben wir auch, die diese Aue nutzen können. Und das ist auch was, was uns fehlt, denn gerade diese Auen sind als Lebensraum gefährdet und dadurch sind eben auch die Tiere und Pflanzen des Lebensraums Aue bedroht.
Aha.
Und insofern wäre es also auch aus ökologischen Gründen ganz wichtig. Außerdem, weil Sie das Trinkwasser angesprochen haben, ist das natürlich ein natürlicher Wasserspeicher, so eine Aue.
Mhm.
Und gerade was jetzt auch den Klimawandel angeht, wäre das auch ein Bereich, wo erstens Starkregenfälle, die ja häufiger kommen werden nach der Klimaforschung, also extreme Wetterereignisse besser abgepuffert werden. Da kann viel Wasser aufgenommen werden in so einem Aueboden und auch in Moorböden zum Beispiel, die auch in den Flussauen liegen, nehmen viel Wasser auf, speichern sogar viel CO2. Also auch im Moorschutz könnte man viel tun, um den Klimawandel zu mildern. Und dort ist das die Verbindung zu unseren Grundwasserleitern.
Mhm.
Also über die Böden wird das Wasser ja in die Tiefe geleitet und da füllen sich also unsere Grundwasservorräte auch wieder auf.
Waren Sie selbst vom Hochwasser betroffen?
Ich selbst wohne in Schrobenhausen.
Mhm.
Schrobenhausen hatte auch Katastrophenalarm. Also meine Kinder mussten einen Tag nicht zur Schule gehen. Die hatten verlängerte Pfingstferien, was die selbst nicht schlecht fanden.
Mhm.
Unser Haus liegt hochwasserfrei. Von daher hatte ich so ein bisschen eher diesen Beobachterstatus. Und für die Leute, die selbst nicht betroffen sind, ist das natürlich ein ziemlich aufregendes Ereignis. Also wir waren natürlich draußen und haben geschaut, wie sich die Landschaft verändert, wie auf einmal eigentlich alles floss. Aber in Schrobenhausen gab es schon auch viele Keller, die vollgelaufen sind. Und auch unsere Freiwillige Feuerwehr hat Übermenschliches geleistet. Zumal Schrobenhausen jetzt auch seit Jahren dabei ist, seinen Hochwasserschutz zu realisieren. Aber er ist eben noch nicht fertig.
Was passiert denn dann mit dem leckeren Spargel?
Die Landwirte klagen natürlich sehr. Also der Spargel, die sagen, insgesamt, das ganze Frühjahr war ja schon schlimm, aber das war jetzt nochmal der Tropfen obendrauf.
Man kann ja noch nicht mal sagen Sahnehäubchen, gell?
Na, wirklich nicht. Also der Spargel soll, ich weiß es nicht, wie es jetzt tatsächlich ist, aber sie haben Angst gehabt, dass ihnen die Spargelpflanzen kaputt gehen. Denn wenn die ewig überflutet sind, dann verfaulen die einfach.
Was hätten Sie noch so für eine Botschaft?
Ich würde gerne noch die Botschaft loswerden, dass man zukünftig wirklich immer in alle Planungen diese Hochwasserereignisse mit reindenkt, also den Klimawandel einfach auch mit berücksichtigt. Und da gehört jetzt eben nicht nur dazu, dass man mal überregional ein Programm macht und schaut, wo kann man Deiche rückverlegen, sodass man natürliche Wasserrückhalte gewinnen kann, sondern dass man auch bei gerade die Kommunen und die Gemeinden bei ihrer Bauleitplanung, wenn die Bebauungspläne machen, da kann man viele kleine Maßnahmen machen, dass das Wasser direkt am Ort zurückgehalten wird. Zum Beispiel könnte man Dachbegrünungen fordern.
Mhm.
Ja, wenn das Wasser auf den Dächern aufgenommen wird schon, dann geht natürlich weniger runter in die Kanalisation. Man könnte auch fordern, dass versiegelte Flächen eben nicht versiegelt sind, sondern wasserdurchlässig.
Mhm.
Das heißt, Parkplätze könnten vielerorts mit Rasengittersteinen zum Beispiel belegt werden und dadurch würde auch Wasser direkt vor Ort aufgenommen und gar nicht über die Verkehrsflächen unsere Gewässer zusätzlich bereichern.
Dann sind wir jetzt am Ende unseres Gespräches. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview und ich hoffe, dass Sie weiterhin so tatkräftig dafür sorgen, dass sich was bewegt. Vielen Dank, Frau Schwericke.
Ja,